Ja, ich hatte einen Plan, ich hatte mir einen Plan gemacht und dann den Plan auch ausgeführt. Gut, oder? Ich finde auch. Mein Plan war, den ersten Johannesbrief über den zu predigen. Und das habe ich dann verteilt, über vier Predigten auch gemacht. Und ich fand den Brief, den ersten Johannesbrief, gleichzeitig spannend und herausfordernd. Spannend, weil quasi uns der Apostel Johannes, der ist ja auch der Apostel der Liebe, der nahm uns so wie, gab uns einen anderen Zugang zu den Evangelien. Einfach im Gegensatz zu Paulus und Petrus, die doch eher ähnlich sind. Das war spannend, mal so den Johannes darin zu sehen. Aber wir haben dann schnell herausgefunden, obwohl der Johannes ein bisschen einen anderen Zugang wählt, dass dann inhaltlich passt alles zum Petrus und Paulus. Die stimmen überein. Und die Herausforderung da in dem ersten Johannesbrief, das war dann einerseits mit den vielen Schlaufen, die der Johannes da in diesem ersten Johannesbrief dreht, klarzukommen. Und aber dann andererseits auch einfach die Botschaft, die er für uns bereitgehalten hat, die anzunehmen und im eigenen Leben umzusetzen. Das ist eine Herausforderung. Da waren wirklich ein paar Knacknüsse dabei. Also das war der Plan und nachdem ich diesen Plan umgesetzt hatte, brauchte ich einen neuen Plan. Was kommt jetzt? Und die Bibel bietet ja mit ihren 66 Büchern doch einiges an Auswahl. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich verlängere die Reihe. Ich setze noch den zweiten und dritten Johannesbrief da an. Jeder Brief steht für sich alleine, ist für sich alleine abgeschlossen und trotzdem können wir die auch als Einheit verstehen. Und so machen wir heute quasi mit dem neuen Plan, mit dem verlängerten Plan weiter. Heute ist der zweite Johannesbrief dran. Dieser zweite Johannesbrief ist nur ein Kapitel lang, nur 13 Verse lang oder kurz, hä? Ist also einer der kürzesten Briefe. Das heißt, wenn du mal an einem Nachmittag nur wenig Zeit für die Bibel lesen hast und denkst, aber heute will ich trotzdem einen ganzen Brief lesen, zweiter Johannesbrief könnte die Lösung sein. Genau. Aber trotzdem, dass er nur so kurz ist, ist es ein richtiger Brief. Er hat einen Briefanfang, er hat einen Mittelteil und er hat einen Briefschluss. Wenn wir Brief hören, dann denken wir vielleicht, dass der geschrieben wurde, dann in ein Kuvert gesteckt, frankiert und ab auf die Post. Aber so wurde der nicht zugestellt. Der kam nicht per Post, sondern der wurde von einem Wanderprediger einer Gemeinde überbracht. Genau, und der Wanderprediger, der wird ihn dann auch gleich dieser Gemeinde vorgelesen haben. Welche Gemeinde das genau war, an welche Gemeinde dieser zweite Johannesbrief geht, das wissen wir nicht. Johannes nennt die Gemeinde Herrin und die Mitglieder der Gemeinde nennt er ihre Kinder. Und ich lese euch doch mal den Briefanfang vor. Einfach die Verse 1 bis 3. Der Älteste, so fängt es an, der Älteste, das ist der Johannes. Der Älteste an die von Gott erwählte Herrin und ihre Kinder, die ich wahrhaftig liebe. Nicht nur ich liebe sie, sondern es lieben sie alle, die die Wahrheit erkannt haben. Diese Wahrheit bleibt in uns und sie wird in Ewigkeit bei uns sein. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden werden bei uns sein. Geschenkt von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters. Genauso werden auch Wahrheit und Liebe bei uns sein. Jetzt gibt es Ausleger, die den Brief nicht als einen Brief an eine Gemeinde verstehen, sondern sagen, ja, hier steht Herrin und Kinder, also muss der Brief einfach an eine Frau geschrieben worden sein und ihre Kinder. Ich finde, wenn wir dann noch den Mittelteil lesen, dann wird dann schon klar, okay, der Brief geht an eine Gemeinde. Und wir sind uns vom ersten Johannesbrief ja auch schon gewohnt, dass der Johannes quasi so die Gemeindemitglieder meine Kinderchen nennt. Also das passt schon. Wir dürfen wirklich davon ausgehen, dass mit dieser Herrin eine Gemeinde gemeint ist und mit Kinder quasi die Menschen, die dort in die Gemeinde gehen. Und spannend ist dann aber auch das Verständnis, das Johannes von der Gemeinde hat. Die Gemeinde wird Also die Gemeinde wird von ihm als Herrin über den Einzelnen gestellt, der in die Gemeinde geht. Zuerst das Wir und dann das Ich. So präsentiert Johannes hier sein Gemeindeverständnis. Zuerst Gottes Gemeinde, dann meine persönlichen Wünsche. Und dieses Denken, das beißt sich auf jeden Fall mit dem, wie wir heute quasi denken, mit dem heutigen Zeitgeist. Aber man könnte hier einmal ansetzen und überlegen, ob dieses Verständnis, was wir heute haben, einfach auch im Gegensatz zu dem Verständnis, was Johannes hier hat, nicht der Grund ist, warum es so viele Christen gibt, die zum Beispiel Gemeindehopping betreiben oder sich mehr als Besucher wie als Teil einer Gemeinde verstehen. Das wäre ein spannender Gedanke. Auf jeden Fall ist dieses Verständnis wichtig, damit uns diese Predigt heute Morgen auch anspricht. Es ist wichtig, dass wir uns als Teil der Gemeinde verstehen, weil Johannes zu der Gemeinde spricht. Er spricht nicht so direkt zu dem einzelnen Gläubigen, sondern er spricht zur Gemeinde. Und wenn du heute Morgen dich ganz angesprochen fühlen möchtest, dann musst du sagen, ich bin Teil einer Gemeinde und ich werde hier auch angesprochen. Also, soweit. Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht zu fest abschweife. Kommen wir zum Inhalt von diesem Brief. Und ich lese euch mal die Verse 4 bis 11 vor. Das ist so der Inhaltsteil. Entschuldigung, das ist zu früh. Kommen wir später dazu. Verse 4 bis 11. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Unter deinen Kindern fand ich einige, die ihr Leben ganz nach der Wahrheit ausrichten. Das tun sie nach dem Gebot, das wir vom Vater empfangen haben. Und nun habe ich eine Bitte an dich, Herrin. Damit schreibe ich dir kein neues Gebot. Es ist vielmehr dasselbe, das wir von Anfang an gehabt haben. Wir sollen einander lieben. Die Liebe besteht darin, dass wir unser Leben nach Gottes Geboten führen. Es handelt sich also um dasselbe Gebot, das ihr von Anfang an gehört habt. Danach sollt ihr nun auch euer Leben ausrichten. Denn es sind viele in dieser Welt unterwegs, die andere verführen wollen. Sie behaupten, dass Jesus Christus nicht als Mensch, als Fleisch und Blut gekommen ist. Nicht als Mensch aus Fleisch und Blut gekommen ist. Solche Leute sind Werkzeuge des größten Verführers und Widersachers von Christus. Passt auf euch auf, damit ihr nicht verliert, wofür wir uns abgemüht haben. Ihr sollt doch den vollen Lohn bekommen. Wer nicht an der Lehre von Christus festhält, sondern darüber hinausgeht, hat keine Gemeinschaft mit Gott. Wer dagegen an dieser Lehre festhält, bleibt mit dem Vater und mit dem Sohn verbunden. Wenn jemand zu euch kommt, der nicht diese Lehre bringt, dann lasst ihn nicht ins Haus. Heißt ihn auch nicht willkommen, denn wer ihn willkommen heißt, macht sich mitschuldig an seinen bösen Taten. Der Johannes, der präsentiert uns hier zwei Zwillingsschwestern in diesem Text und dann bringt er auch gleich eine Warnung ins Spiel, was passiert, wenn wir diese beiden trennen wollen. Weil eigentlich sind sie unzertrennlich und es ist äußerst gefährlich, sie dann doch zu trennen. Und diese zwei Zwillinge, die heißen Wahrheit und Liebe. Und ich habe euch die eben hier in diesem Text einmal markiert. Sowohl die Liebe als auch die Wahrheit, beide gehen von Jesus Christus aus. Und nur durch ihn ist die wahre Wahrheit und die wahre göttliche Liebe zu uns Menschen gekommen. Und wer die Liebe und die Wahrheit in seinem Leben hat, der hat Gottes wunderbare Geschenk empfangen und ist so zu einem Kind Gottes geworden. Die Liebe und die Wahrheit, das sind die, die unser Leben verändern. Das sind die, die unser Leben prägen. Als ich Christ geworden bin, da hat mich diese Liebe und diese Wahrheit ergriffen und hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Erinnere dich mal, wie war es, als du Christ geworden bist. Die Liebe und die Wahrheit, die hat sicher auch in deinem Leben Spuren hinterlassen. Und ich bin sicher, die prägen es bis heute auch. Der Apostel Johannes betont in all seinen Texten der Bibel, dass Jesus uns Gottes Liebe und Gottes Wahrheit gebracht hat. Also es ist klar, er verweist immer auf Jesus. Und ich möchte da mal mit zwei Beispielen aufführen. Zuerst ein Vers, wo quasi Jesus über die Wahrheit spricht. Das ist Johannes 14,6. Jesus antwortete: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Jesus ist die Wahrheit. Johannes betont das hier klar. Und dann gleich noch ein Vers über die Liebe. Johannes 13, Vers 34. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, sagt er zuerst. Genauso wie ich euch geliebt habe, von ihm ging die Liebe zuerst aus. Also genauso sollt ihr einander lieben. Und diese beiden Verse, die finden wir auch in den Texten von Johannes, im Johannesevangelium. Und somit ist klar, Johannes bezeugt durchgängig, Liebe und Wahrheit, die kommen von Jesus Christus. Von ihm aus gehen die direkt zu uns in unser Leben. So, zurück zu unserem Text. Wer an Jesus glaubt, der findet Wahrheit. Das ist so eine gute Nachricht. Wer an Jesus glaubt, der wird erfüllt mit seiner Liebe. Wer an Jesus glaubt, erkennt also, wie Gott in seiner Liebe zu uns bereit ist, den größten Preis für unsere Erlösung zu bezahlen. Und das sind die beiden Zwillingsschwestern, von denen Johannes hier schreibt, Liebe und Wahrheit. Um diese geht es hier in seinem zweiten Johannesbrief. Die Gemeinde soll an der Wahrheit und der Liebe festhalten. Das wünscht er sich. Und das tut sie aber aktuell nicht, darum schreibt er ihr diesen Brief. Und er geht auch konkret darauf ein, wo die Gemeinde diese beiden Zwillinge trennt, was man ja eben nicht tun soll. Damals in der Zeit der Apostel, da gab es ja das Neue Testament noch gar nicht. Wir sind ja da extrem privilegiert. Wir haben die Bibel, wir haben das Neue Testament, wir haben es in Deutsch, wir haben es in Schweizerdeutsch, wenn du willst. Wir haben all die Texte. Damals gab es das noch nicht. Die Gemeinde, die zehrte von dem, was der Apostel, der sie gegründet hat, ihnen schon beigebracht hat. Sie zehrten von den Briefen, die ein Apostel ihnen geschrieben hatte, und die zehrten von dem, was Wanderpredigten ihnen quasi was die ihnen lehrten. Diese Wanderpredigten, die wurden eigentlich von den Aposteln unterrichtet und dann losgeschickt. Und die zogen von Gemeinde zu Gemeinde und verkündigten dort dann das Evangelium, so wie es ihnen eben von den Aposteln anvertraut wurde. Und es war so üblich, dass diese Wanderpredigten, Prediger dann ganz liebevoll von der Gemeinde aufgenommen wurden und auch großzügig versorgt wurden. Die hatten einen Wert für die Gemeinde, weil die brachten ihnen wieder die Lehre, die sie brauchten. Und so geschah es auch in der Gemeinde, hier im zweiten Johannesbrief. Das Problem dieser Gemeinde besteht jetzt aber darin, dass sie alle Prediger in großer Liebe aufgenommen haben und ihnen vertraut haben. Also nebst den Wanderprediger, die von den Aposteln losgeschickt wurden, haben sie auch noch weitere Prediger aufgenommen, die einfach so durchs Land zogen. Es sprach sich eben schnell herum, wenn man da so in eine Gemeinde geht und da etwas predigen würde, dann wird man großzügig mit allem versorgt, was man so braucht zum Leben. Und das hat dann auch Menschen angelockt, die eine eigene Lehre hatten, die überhaupt vielleicht gar nie etwas von Jesus Christus gehört hatten oder sonst irgendeine komische Philosophie in eine Gemeinde tragen wollten. Ja, es ging dann so weit, bis dass auch ganz klar klare Irrlehren so in eine Gemeinde kommen konnten. Und die Gemeinde von diesem Brief, die nahm nun einfach all diese Lehrer bei sich auf und sie befolgte also die Sache mit der Liebe sehr genau, oder? Sie wurden ja dazu aufgefordert, einander in Liebe zu begegnen, Menschen in Liebe aufzunehmen. Also da quasi Note 6, perfekt. Aber sie kümmerten sich überhaupt nicht um die zweite Zwillingsschwester, die Wahrheit nicht bestanden, schreibt Johannes hier. Ja, Johannes schreibt, dass es zwar bei einigen wenigen in der Gemeinde, das erwähnte, schon speziell um die Wahrheit ging, aber einem Großteil in der Gemeinde war das nicht so wichtig. Hauptsache, da kam endlich mal wieder jemand, der irgendetwas lehrte. Und dann hatten sie Freude daran. Aber so soll es nicht sein. Ab Vers 7 warnt Johannes nun die Gemeinde von diesen falschen Lehrern. Und ich habe quasi jetzt diesen Abschnitt, wo er quasi sie warnt, was passiert, wenn man diese beiden Schwestern trennt, mal gelb hinterlegt. Ich lese aber einfach mal Vers 7 nochmal. Denn es sind viele in dieser Welt unterwegs, die andere verführen wollen. Sie behaupten, dass Jesus Christus nicht als Mensch aus Fleisch und Blut gekommen ist. Solche Leute sind Werkzeuge des größten Verführers und Widersachers von Christus. Ganz harte Worte hier. Und das war wirklich einer der Hauptfalschen Lehren, dass jemand gekommen ist und gesagt, ja, Jesus Christus. Der war einfach Mensch, aber der war nicht Gott, zum Beispiel. Einfach, wo Jesus Christus herabgesetzt wurde, wo meistens seine Göttlichkeit weggeredet wurde. Und die Gemeinde, die soll sich vor solchen Menschen in Acht nehmen, schreibt der Johannes. Und der Johannes wollte, dass die Gemeinde die Liebe von der Wahrheit jetzt in Bezug auf die Menschen, die ihnen Lehre bringen, nicht mehr trennen. Und wir erinnern uns sicher, dass es auch im ersten Johannesbrief ja immer wieder kam das Thema Irrlehrer auf. Und er hat da quasi die Gemeinde schon aufgefordert, alles zu prüfen. Also die Gläubigen, die sollen prüfen, was gelehrt wird. Das gilt auch heute und hier heute Morgen. Eigentlich schlägt Johannes hier wieder in die gleiche Kerbe. Die verkündete Botschaft muss überprüft werden, und zwar von den Zuhörern selber. Und wenn wenn die Botschaft der biblischen Überprüfung standhält, dann soll sie angenommen werden. Aber nicht nur die Lehre soll dann angenommen werden, sondern auch die Person, die die Botschaft überbracht hat, die soll in Liebe quasi in der Gemeinschaft aufgenommen werden. So schreibt es Johannes. Und in Vers 9 und 10 schreibt dann Johannes auch noch, was passieren soll, falls aber die Botschaft der Überprüfung nicht standhält. Und ich lese euch das auch nochmal vor, ab Vers 9 und 10. Wer nicht an der Lehre von Christus festhält, sondern darüber hinausgeht, hat keine Gemeinschaft mit Gott. Wer dagegen an dieser Lehre festhält, bleibt mit dem Vater und mit dem Sohn verbunden. Und jetzt kommt's: Wenn jemand zu euch kommt, der nicht diese Lehre bringt, dann lasst ihn nicht ins Haus. Heißt ihn auch nicht willkommen. Johannes präsentiert hier so wie ein Innen und ein Außen in der Gemeinde. Jeder, der die Wahrheit und Liebe von Jesus in seinem Leben annimmt, der soll quasi in der Gemeinde freudig und liebevoll aufgenommen werden. Jeder. Jeder hat die Möglichkeit und soll die Möglichkeit haben, wirklich in Liebe und in Freude aufgenommen werden. Aber wer diese Wahrheit nicht in eine Gemeinde bringt, der soll nicht aufgenommen werden. Und Johannes sagt hier mit keinem Wort, das ist noch ganz wichtig, dass die Gemeinde dann dieser Person lieblos begegnen soll. Es ist kein Aufruf für Lieblosigkeit. Das würde sich ja selbst dann nicht mit der Bibel decken. Jesus fordert uns ja auf, sogar unsere Feinde zu lieben. Also die Liebe bleibt das Gebot. Der Punkt ist, dass diese Person, die sich nicht der Wahrheit, dem Evangelium verpflichtet fühlt, nicht in die Gemeinde aufgenommen werden soll. Das Anliegen von Johannes ist es, die Gemeinde zu schützen. Niemand, der eine falsche Lehre vertritt, soll Teil der Gemeinschaft werden, schreibt er hier. Wo aber fängt das an? Oder wo fängt man an mit Aufnehmen und wo sagt man Stopp, habe ich mir dann überlegt. Und das ist so der knifflige Teil. Denn es gibt so viele strittige Punkte unter Gläubigen, das ist ja Wahnsinn. Also wo man da überall nicht gleicher Meinung sein kann. Wurde die Welt in 6 Tagen oder in 7000 Jahren erschaffen? Was ist Wahrheit in dieser Frage? Und vor allem, wer entscheidet, was Wahrheit ist? Gibt es nebst der Taufe mit Wasser noch eine Geistestaufe? Das ist auch so eine große Frage unter Christen. Was ist Wahrheit und wer entscheidet das? Und das Verrückte ist ja, dass solche Fragen schon ganze Gemeinden gesprengt haben. Also das ist heikel. Und gefährlich wird es da, wo wir als Gemeinde die Grenze zu eng stecken wollen. Enger, als wir die Wahrheit mit Sicherheit kennen können. Andererseits gibt es ja auch Fragen wie, ist es okay, wenn jemand lehrt, dass Jesus lediglich ein Mensch war, der einfach ganz besonders stark vom Heiligen Geist erfüllt war? Oder eine andere Frage, ist es okay, dass wir großzügig sein sollen und niemanden seine persönliche Wahrheit absprechen dürfen, selbst wenn seine Erfahrung klar gegen die Bibel geht? Das sind Punkte, wo wir die Grenze nicht zu weit stecken sollten. Also beides, bin ich der Meinung, ist nicht okay. Also wir müssen aufpassen, dass wir so nicht zu eng sind und nicht zu groß die Grenze machen. Sonst verlassen wir als Gemeinde die Wahrheit. Ja. Und wir dürfen diese beiden Schwestern, Liebe und Wahrheit, einfach nicht trennen. Dazu oder das, wo uns Johannes hier als Gemeinde auffordert, ist also wirklich keine einfache Sache. In der Theorie sagt man dann noch schnell, ja, klar, okay, also wir müssen einfach die Wahrheit gut prüfen. Aber in der Praxis ist das äußerst schwierig. Aber nur weil es keine einfache Aufgabe ist, kann das ja nicht bedeuten, dass wir uns dieser Aufgabe nicht stellen. Es gibt so ein bisschen den Reflex, okay, das ist eine schwierige Aufgabe, die lasse ich weg. Aber das ist nicht das, wozu uns Johannes hier auffordert. Die falsche Reaktion auf diesen Brief wäre, wenn wir als Gemeinde argwöhnisch würden und uns so wie gegen außen komplett zumauern würden. Das wäre ja auch ein gewisser Schutz, oder? Okay, wir sollen prüfen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Wir haben keine Lust zu prüfen. Wir machen es einfach so, wir lassen niemanden mehr von außen rein. Das wäre die falsche Reaktion. Dann hätten wir quasi den Auftrag, den Johannes uns hier gibt, nicht wahrgenommen. Richtig ist es eigentlich, die richtige Reaktion ist, okay, wir bekommen hier eine schwierige Aufgabe, aber schwierige Aufgaben brauchen einfach gute Vorbereitung. Dann sind sie nicht mehr so schwierig. Und gute Vorbereitung heißt hier, je besser wir das Wort Gottes kennen und je besser wir Gottes Stimme hören, umso klarer können wir entscheiden, ob wir es mit einer gesunden oder einer falschen Lehre zu tun haben. Mir kommt da spontan der Psalm 1 in den Sinn. Da heißt es doch so ungefähr, glücklich ist, wer sich über die Weisungen des Herrn freut und sie Tag und Nacht quasi in Gedanken bewegt und sie immerzu laut vor sich her aufsagt. Das wäre eine gute Vorbereitung für diese schwierige Aufgabe. Der Johannes wünscht sich von der angeschriebenen Gemeinde, und ich übertrage das jetzt mal ganz frei auch auf uns, dass wir nicht einfach offen sind für jede Lehre und jede Wahrheit, die vielleicht von irgendwoher zu uns hineinströmt. Heute kann das ja auch ganz modern über das Internet, über YouTube-Videos oder so passieren, sondern dass wir wachsam sind, dass wir versuchen zu überprüfen, wo erkennen wir Wahrheit, wo erkennen wir ganz klar Nicht-Wahrheit und wo sind wir unsicher. Und dann können wir so wirklich weise handeln. Das wollte Johannes und darum hat er diese mahnenden Worte überhaupt der Gemeinde geschickt. Und Johannes war kein verbissener Fanatiker, er selber, der hatte immer so eine liebevolle, eine gütige Art, sein Anliegen da aufzuschreiben. Und ich finde, das erkennen wir jetzt im Briefschluss auch nochmal. Den habe ich ja noch aufgespart. Und ich lese euch jetzt noch die Verse 12 und 13. Ich hätte euch noch viel zu sagen, möchte dazu aber nicht Papier und Tinte benutzen. sondern ich hoffe, dass ich zu euch kommen kann. Dann werden wir von Angesicht zu Angesicht miteinander reden, damit unsere Freude vollkommen wird. Sei herzlich gegrüßt von den Kindern deiner von Gott erwählten Schwester. Er ist also bei einer anderen Gemeinde und grüßt von der anderen Gemeinde diese Gemeinde. Das muss man immer ein bisschen übersetzen. Das Stichwort, was mich hier anspricht, ist die vollkommene Freude. Er schreibt hier von vollkommener Freude. Damit unsere Freude vollkommen wird. Darum geht es auch bei uns heute, dass wir vollkommene Freude finden. Bei Gott sollen wir die finden, als erstes ganz klar, aber auch in Gottes Familie, also der Gemeinde. Je besser es uns gelingt, in Liebe und Wahrheit zu leben, also beides zusammen, nicht eines losgelöst, desto mehr werden wir jetzt schon diese Freude finden und in dieser Freude leben dürfen, bis Jesus dann wiederkommt und die Freude wirklich vollkommen machen wird. Ich bete mit uns. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns Wahrheit gibst. So etwas Kostbares. Ich merke es immer wieder, Jesus, wie Wahrheit so etwas Umkämpftes ist in dieser Welt und wie Wahrheit irgendwie subjektiver wird, unwichtiger. Aber ich finde es so kostbar und ich danke dir, dass du uns echte, wahre Wahrheit gibst. Und du gibst uns nicht Wahrheit alleine, die uns vielleicht hart machen würde, sondern du gibst sie uns zusammen mit Liebe. Liebe, die unser Herz anregt, die uns gütig macht, die uns großzügig macht, die uns auch Wahrheit großzügig auslegen lässt. Danke, Jesus, dass du uns Liebe gibst, dass du aus Liebe uns überhaupt frei machst, dass du aus Liebe ans Kreuz gegangen bist, Jesus. Danke für die Liebe und die Wahrheit. Und ich bitte dich, dass wir die beiden Geschenke, die du uns bringst, einfach annehmen und dass wir sie wirklich wie als Paket verstehen. Es ist gefährlich, nur auf die Wahrheit zu setzen. Jesus, hilf uns, dass wir das nicht tun. Und es ist gefährlich, nur auf die Liebe zu setzen. Hilf uns auch dort. Lass es uns immer wieder als Paket, als Zwillingsschwestern, die nicht getrennt gehören, verstehen. Jesus, wir wollen darin wachsen, Liebe und Wahrheit zusammen zu erkennen, und so zu leben. Hilf uns dabei, führe und leite uns, unterweise uns, bereite du uns vor und hilf uns, wenn wir irgendwann in die Situation kommen und etwas prüfen müssen. Danke, dass du mit uns und für uns bist, Jesus. Amen.